Übers Ohr. Sehen im Alter. Eine Inforeihe.
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 9 von Übers Ohr, dem Podcast zum Sehen im Alter. Zunächst einmal Entschuldigung für meine etwas nasale Sprechweise. Ein satter Schnupfen hatte mich erwischt und vor ein paar Tagen hätte ich gar nicht gedacht, ich kann überhaupt reden. Jetzt bin ich aber doch dabei. Neben meinem Schnupfen ist heute auch Emanuel wieder dabei. Hallo Emanuel, du musst heute mit deiner sonoren Stimme alles rausreißen. Ich hoffe, dir geht's gut.
Mir geht's gut und ja, wie du schon festgestellt hast, ich brauche keinen Schnupfen, um eine sonore Stimme zu haben, ja.
Gut, heute empfehlen wir unsere Hörerinnen und Hörer erneut in den warmen Frühsommer dieses Jahres zur Tagung Sehen im Alter in Bonn. Also ins Gegenteil vom heutigen nasskalten Dezemberwetter, jedenfalls hier in Berlin, zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts. Dort hat Professorin Christine Holmberg über Gesundheitskompetenz älterer Menschen in Bezug auf das Sehen gesprochen. Kurz ein paar Worte der Vorstellung zu Professor Holmberg. Christine Holmberg studierte in Berlin und Boston, genauer gesagt an der Humboldt-Uni und an der Freien Universität und an der Harvard University. Sie leitet jetzt das Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie der Medizinischen Hochschule Brandenburg. Ihre besondere Expertise bilden die Website, laut der Website Ihrer Hochschule, Patienten- und Betroffenenerfahrungen im Gesundheitswesen, Verbindung von qualitativer und quantitativer Forschung, Integration unterschiedlicher Datenformate, Mixed Method Studiendesigns für Versorgungsforschung. Das klingt alles sehr akademisch, aber bitte dranbleiben. Es wird alles andere als akademisch. Alle diese Kompetenzen, die das Individuelle mit dem Allgemeinen verbinden, das heißt die individuellen Erfahrungen des Patienten und den individuellen Fall mit dem Gesundheitssystem verknüpfende Sachen, die betrachtet sie, und ich finde, sie betrachtet sie in einem sehr großen Rahmen. Lass uns mal hören, was Frau Holmberg zu erzählen hat, und danach melden wir beide uns wieder.
Die zentralen Aussagen, ich dachte, die gebe ich Ihnen auch vorne weg. Dann können Sie, Sie finden die hoffentlich so interessant, dass Sie noch zuhören, aber Sie können dann auch abschalten. Tatsächlich, Gesundheitskompetenz und Versorgungsstrukturen gehören ganz eng zusammen. Wir haben vorher gehört, Herr Schwarze sagte, dass Frau Schäfer herausgefunden hat, korrekterweise, dass unsere Gesundheitskompetenz relativ niedrig ist. Was, wenn man sich deren Befragung genau anguckt, was wir da sehen, ist, dass Leute schon Informationen suchen, sie finden sie aber nicht. Und das liegt natürlich nicht genuin daran, dass die Personen nicht eben erstens suchen, vielleicht auch nicht die richtigen Suchstrategien haben, sondern dass das System die Informationen nicht zur Verfügung stellt, und zwar nicht so, dass man mit Teilhabe, also barrierearm, diese Informationen finden. Das heißt, Gesundheitsversorgerinnen, und hier meine ich zum einen, wie das Herr Finger auch schon genannt hat, tatsächlich die, die mit Patienten und Patientinnen arbeiten, aber ich meine auch das System selbst, sind angehalten, Informationen umfassend und verständlich zur Low-Vision-Versorgung bereitzustellen. Ziel muss es sein, die Befähigung der Betroffenen notwendigen Hilfen sich zu holen. Ja, also es geht ja nicht nur, ich kriege Informationen und verstehe die, sondern letztlich muss ich befähigt werden, die Kompetenzen erhalten, mir dann die Hilfe, die ich brauche oder die ich will, einzuholen. Und die zweite, auch das wurde von Ihnen bereits erwähnt, ist wirklich auch die Befähigung dazu, mit dem Stigma, mit der Angst und den sozialen Folgen, die Sehverlust hat, umgehen zu lernen. Und hier sind wir als System gefragt, diese Befähigung zu ermöglichen. Des Weiteren muss man sagen, der Informationsbedarf, heute geht es um Sehverlust im Alter, also um die 5 Krankheitsbilder, die später entstehen. Gerade bei der Diagnose besteht viel Angst und Unsicherheit. Das hat auch Herr Finger gerade schon mal schön dargestellt. Und dort ist tatsächlich auch der Informationsbedarf am größten. Klar ist aber auch, und deshalb muss man Informationen öfters und auf unterschiedliche Arten und Weisen darstellen. In dem Moment ist man gar nicht in der Lage, die so umfassend zu begreifen. Und auch das muss man berücksichtigen und entsprechend im System verankern, dass diese Informationen immer wieder vermittelt werden. Und wir müssen es leider wahrhaben, Bedarfe unterscheiden sich zwischen dem, was wir als Professionelle denken und den Bedürfnissen und Bedarfen, die Betroffene haben. Und auch das müssen wir akzeptieren und entsprechend zum einen die Beratung ausrichten, tatsächlich an den individuellen Personen, und zum anderen aber auch zur Verfügung stellen. Also da müssen wir sehr ernst nehmen, was sind die Bedürfnisse und Bedarfe der Betroffenen. Sie sprachen von den informellen Netzwerken. Klar ist, es braucht soziale Netzwerke, die im Alltag unterstützen können und diese Netzwerke auch vom System her wieder ernst zu nehmen, mit zu berücksichtigen und mit einzubinden, sowohl in Informationsfluss, aber auch darin, diese Hilfestellung zu bekommen für Betroffene, würde ich auch als eine ganz zentrale Aussage meines Vortrags heute zu haben. Hier, das ist die Folie, die mir Herr Schwarze abnimmt. Gesundheitskompetenz ist die Fähigkeit einer Person, Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen, zu bewerten und anzuwenden, hat er gesagt. Er hat schönerweise mir abgenommen, den soziodemografischen Gradienten zu nennen, der da immer mit dabei hängt. Was ich jetzt ergänzen möchte, was tatsächlich ganz wichtig ist, was wir ganz viel vergessen, wenn wir in diesen Konzepten denken, Gesundheitshandeln findet in der Regel nicht selbstbestimmt, informiert, bewusst statt, sondern ich handle im Alltag. Wir alle sind eingebunden in Strukturen und in denen handeln wir. So. Und da entscheiden wir so nebenbei. Das meiste passiert unbewusst. Und das meiste passiert, und das ist das, worum es mir hier angeht, eingebettet in ihre Erfahrungen, in ihre Krankheitserfahrungen und ihre Lebenserfahrungen. Darin findet Gesundheitshandeln statt. Und das ist nicht dieses ausgelagerte, bewusste, und das muss uns klar sein. Und gleichwohl bewerten wir auch hier sind wir Professionellen vielleicht nicht immer ganz glücklich, aber wir bewerten Gesundheitsinformationen nach unseren Erfahrungen. Die Erfahrungen unterscheiden sich ganz massiv, aber da findet Entscheidungsfindung statt. Sie findet in unserem Erfahrungsbereich statt. Das heißt, Gesundheitsentscheidungen sind eingebettet in erfahrungsbasierte Bewertungen und soziale Vergleiche. Also das heißt, wir gucken auch, hey, wie geht es denn meinem Nachbar mit der Erkrankung? Was macht der? Und auch danach entscheide ich, was ich tun werde oder nicht. Ja, und an diesen Stellen auch ein Stück weit zu unterstützen, diese spezifischen Informationen zu vermitteln und vielleicht die Bandbreite an sozialen Erfahrungen zu erweitern, wäre Aufgabe aus meiner Sicht des Systems. Die soziale Stellung hatten wir erwähnt. Also was bedeutet das für uns? Wir haben in unserem Forschungsprojekt oder Helicap hier unten genannt, dieses Verständnis von Gesundheitskompetenz, das auf das Individuum basiert ist, eingebettet in sogenannte situative Determinanten. Ja, also Gesundheitskompetenz findet eben statt im Gesundheitssystem, in den Informationsleitlinien, die ein System hat. Auch deshalb unterscheiden die sich in den Ländervergleichen ganz massiv. Sie finden innerhalb von Gemeinden, von Kommunen, in der Familie, bei Freunden und bei der Arbeit statt. Ne? Also all diese Entscheidungen, die sind in der Regel eingebettet in diese immer auch sozialen Netzwerke. Und ganz oben stehen die sozialen Determinanten. Das ist auch das Wissen, das wir überhaupt haben im Gesundheitssystem beziehungsweise in der Medizin, das Wissen, das wir erfassen und eben tatsächlich in der Kultur, in der wir leben. So verstehen wir Gesundheitskompetenz umfassend und ich werde im Folgenden auf die verschiedenen Ebenen, auf ein paar davon eingehen, nicht alle. Genau, zu den situationalen Bedingungen, ich sagte vorher, dazu gehört zum Beispiel das Gesundheitswesen, vor allem auch die Arzt-Patienten-Beziehungen. Dazu gehören eben die Versorgerinnen, die Informationsleitlinien und die Gesundheitsinstitutionen. Und im Bereich des Sehens und das, worüber ich jetzt spreche, ist es letztendlich die Low-Vision-Versorgung. Und für diejenigen, die diesen Begriff nicht kennen, das ist die Anpassung von optischen und elektronischen Vergrößerungshilfen. Das sind rehabilitative Maßnahmen zur Orientierung und Mobilität. Und es sind psychosoziale und sozialrechtliche Hilfsangebote. Darum geht es mir heute, also wenn ich von Versorgungsstrukturen spreche. Zur Bedeutung vom Sehen. Sehen bedeutet sehr viel mehr als die physiologische Fähigkeit zu sehen. Ne? Es situiert uns im Raum. Es ermöglicht uns, Alltagsaufgaben zu erfüllen. Wir haben eine unglaublich visuelle Gesellschaft und eine unglaublich visuelle Kultur, hatte Herr Finger vorher schon gesagt. Sicher zu gehen, sich im Raum zu halten, zu navigieren, all das setzt voraus, dass ich sehen kann. Gesichtsausdrücke, nonverbale Signale und Gesten zu interpretieren und darauf zu reagieren, ist fundamental für soziale Interaktionen. Persönliche Interessen vertreten, wie Lesen von Büchern. Wie oft hört man sozusagen, ja, das Hören von Büchern ist was anderes. Ne? Also das, all das ist Sehen und ist bei uns in unserer Kultur sehr bedeutungsvoll. Andere auf der Straße erkennen, darauf komme ich gleich nochmal zurück. Das heißt, den ganzen Alltag zu organisieren, beruht auf diesem Sinn der Sehfähigkeit. Der Verlust der Sehkraft, Herr Finger hat es schon gesagt, vor dem haben wir große Angst. Nicht verwunderlich, wenn wir uns gerade überlegt haben, was eigentlich damit alles zusammenhängt. Was passiert, und viele im Raum wissen das deutlich besser als ich. Ich habe das sozusagen von Ihnen gelernt in unseren Studien. Verzerrungen, verschwommenes Sehen, Verlust des Farbensehens, Einschränkungen im Gesichtsfeld und verbunden damit dann eben die essentielle Fähigkeit zu lesen oder alltägliche Aktivitäten zu machen, zu kochen, ist erstmal kaum, wird schwierig. Das heißt, ich habe eine psychische Belastung und starke Unsicherheit im Alltag. Soziale Netzwerke werden unglaublich wichtig, die sind immer wichtig, aber die bekommen nochmal eine ganz andere Bedeutung. Und wenn ich mir das jetzt noch angucke, verbunden mit den Alterungsprozessen, wo wir genau die gleichen Effekte haben, wir haben gerade schon über Demenz gesprochen, aber das gilt ja sozusagen für viele andere Bereiche. Soziale Netzwerke, die Versorgung durch andere und vor allem informelle Netzwerke wird im Alter immer wichtiger. Nun habe ich den Sehverlust, der zum Beispiel dazu führt, dass ich jemanden auf der Straße nicht erkenne und dadurch tatsächlich eben auch zum Teil in Konflikte gerate mit anderen, die ich aber brauche, damit sie mir helfen. Ja, also schon allein deshalb wissen wir nicht, was die Henne und das Ei ist, weil das so komplex miteinander zusammenhängt im Alltag, dass ich es kaum getrennt kriege. Und umso wichtiger ist es in der Tat, dafür deutliches größeres Bewusstsein zu schaffen. Gerade, und Herr Finger wird das deutlich mehr wissen als ich, in der Versorgungsforschung zum Beispiel beforschen wir das, was wirklich die Krankenkassen viel kostet. Und Sie haben von anderen Kosten gesprochen in Ihren Angaben. Ne? Also insofern, die Folge von Sehkraftverlust ist wirklich soziale Konflikte im Alltag, die erstmal wieder ausgehandelt werden müssen. Und die dazukommen, wie gesagt, wir wissen das generell, im Alter haben wir diese sozialen Konflikte, weil die sozialen Netzwerke notwendig sind für die Versorgung. Damit komme ich dazu, wie gesagt, bei der Diagnose der Augenerkrankung. Das führt auch, aber bestimmt nicht nur, weil wir wenig wissen über die Erkrankungen, zu Angst vor dem Verlust der Selbstständigkeit, zu Angst, also Zukunftsängsten und zu einem großen Bedarf, in dem Moment Informationen zu bekommen. Ich habe hier ein Zitat, das lese ich vor, von einem unserer Interviewpartnerinnen mit AMD, 72 Jahre alt zum Zeitpunkt dieses Zitats. Wenn man so eine Diagnose bekommt, da ist man total deprimiert und verzweifelt. Und wenn man dann einen Hinweis bekäme, hier gibt es Unterstützung, hier gibt es weitere Informationen, das wäre sehr hilfreich. Dass man schon nicht in so ein Loch fällt, habe ich ihm, dem Augenarzt, gesagt. Und da ist, wie Herr Finger schon gesagt hat, da ist der Augenarzt wirklich gefragt und notwendig. Wir haben vier Ebenen, ausgemacht, auf denen wir Herausforderungen haben beim Zugang und in der Anspruchnahme von Hilfsangeboten bzw. Hilfsmittel, also der Low-Vision-Versorgung, wie ich sie am Anfang definiert habe. Die sind auf der individuellen Ebene, also bei der betroffenen Person, die soziale Ebene, die sozialen Netzwerke, infrastrukturelle Ebene und der Versorgerinnen-Ebene. Ich gehe die alle vier einmal durch und komme dann auf die Handlungsempfehlungen, die wir daraus ableiten. Ich sagte das schon zu Beginn, die individuelle Aufnahmefähigkeit ist bei Diagnosestellung schwierig. Ja, das heißt, man muss da wirklich überlegen, wann und wie kann ich welche Informationen vermitteln. Sie müssen häufig vermittelt werden. Es ist auch so, dass diese Hilfsangebote sehr oft stigmatisierend zumindest angenommen werden. Ob sie sind oder nicht, ist eine andere Frage. Aber es ist eben was, was erstmal nicht selbstverständlich ist. Und auch das ist eine Barriere dafür, das eine oder andere anzunehmen. Und schließlich die Immobilität der Betroffenen. Ja, also auch hier, ich brauche jemanden, der mich dann dahin fährt. Ich brauche ein soziales Netzwerk. Ach so, ich würde auch hier die Zitate, die dazugehörende zitieren, eine Beraterin für Menschen mit Sehbehinderung und Blindheit sagte dazu, das Schwierige, denke ich, bei Menschen mit Sehbeeinträchtigungen ist es, dass es sich um eine progressive Erkrankung handelt. Herr Finger hatte es vorher auch schon angedeutet bei der AMD. Mit einer besseren Sehschärfe benötigen sie andere Dinge, weniger Hilfsmittel. Und je weiter sie fortschreitet, desto mehr ändert sich das wieder. Das heißt, es ist auch ein ständig veränderlicher Prozess. Ich kann nicht einmal dahin gehen, ich muss da immer wieder hingehen. Eine AMD-Betroffene, 70 Jahre. Eigentlich muss ich ja diese Plakette tragen, weil ich ja diesen Schwerbehindertenausweis habe. Und da steht eigentlich drin, immer im Zusammenhang mit der Behindertenplakette. Und ich merke halt, das fällt mir echt schwer, diese Blindenplakette zu tragen. Klar, ist eine wird als Stigmatisierung wahrgenommen. Auf der sozialen Ebene, also sozialen Netzwerke. Hilfsangebote im Rahmen der Low-Vision-Versorgung werden nicht an Familienangehörige adressiert, sehr häufig. Die Unterstützung der Angehörigen ist nicht betroffenenorientiert. Also manchmal will eben ja auch die Angehörige oder das soziale Netzwerk was anderes als die Betroffenen oder die Ärzte oder der Optiker, die Optikerin. Ne, so. Und tatsächlich ist es auch, und das würde ich sagen, ist was Positives, das soziale Netzwerk ersetzt sehr häufig auch die institutionellen Angebote. Das kann sehr gut sein, aber hier sind wir wieder gefordert, dafür zu sorgen, dass das soziale Netzwerk nicht überfordert wird. Ne? Also auch hier, man muss es immer austarieren. Was machen wir aber, wenn es einen Mangel an sozialen Netzwerken gibt? Ich komme aus einer ländlichen Region. Das kriegen wir überhaupt nicht mit. Und die Folgekrankheiten, wenn ich jemanden nicht gut in seiner Sehbehinderung behandle, die sind eklatant. Auf der infrastrukturellen Ebene haben wir das Problem, dass diese Hilfsangebote nicht flächendeckend zur Verfügung stehen. Und wir haben eine wirklich fehlende Bündelung von Informationen über Hilfsangebote bzw. Low-Vision-Versorgung. Auf Versorgerinnen-Ebene haben wir vier Systemebenen identifiziert. Das Gesundheitssystem im Allgemeinen, die Augenärztinnen, Augenoptikerinnen und die Beratungsstellen. Alle sind hier, glaube ich, heute auch mit im Raum. Auf Ebene des Gesundheitssystems im Allgemeinen, wir haben eine fehlende Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen den Low-Vision-Versorgern. Wir haben, das wurde schon genannt, ein Fehlen der augenärztlichen Versorgung im Alten- und Pflegeheim. Wir haben das Fehlen von Rehabilitationsprogrammen, auch das wäre sehr, sehr wichtig. Und es gibt eklatante Herausforderungen im Kontakt mit den Krankenkassen. Das kann wahrscheinlich der eine oder andere hier benennen. Bei Augenärztinnen, die fehlende Zeit der Aufklärung. Ja, viele bekommen nicht die Informationen, die sie wirklich brauchen an der Stelle. Das Gesundheitswissen hängt damit zusammen, Herr Finger hat es vorgestellt. Die Augenärztinnen haben oft kein Wissen über diese Low-Vision-Versorgung, ne, weil es eben nicht Teil des Systems ist. Muss man einfach so sagen, es ist nicht Teil der medizinischen Versorgung, passt nicht in den Kasten, ups, gibt es nicht. Es ist aber grundlegend notwendig, um eine gute Versorgung zu bekommen, wenn ich im Alter schlechter sehe. Und natürlich gibt es die üblichen Herausforderungen in Arzt-Patienten-Kommunikation und Beziehungen. Die Augenoptikerinnen, die zumindest in Städten vorhanden sind, werden häufig tatsächlich nicht als Fachpersonen für gutes Sehen wahrgenommen, deshalb auch nicht angefragt, wenn sie zur Verfügung stehen. Im ländlichen Raum ist es nochmal ein bisschen was anderes. Aber auch hier gibt es ein deutliches fehlendes Wissen zu der Low-Vision-Versorgung und zu rehabilitativen Programmen. Also das würde ich sagen, das sind zwei Ebenen, da wäre dringender Handlungsbedarf. Beratungsstellen für Menschen mit Sehbehinderungen, es gibt noch keine Standards in der Beratung. Standards sind immer so ein Hin und Her. Standards brauchen wir gleichwohl. Ich habe es vorher schon gesagt, wir müssen auf die Bedürfnisse und die spezifischen Bedarfe eingehen. Das heißt, die individuelle Beratung ist tatsächlich, muss an den Bedürfnissen der Betroffenen orientiert sein. Sie muss auch dauerhaft sein, weil es eben Veränderungen sind. Es ist kein fixer Prozess, kein fixer Status, sondern es ist eine veränderliche Situation. Daraus entwickeln wir auf der infrastrukturellen Ebene und auf der Versorgerinnen-Ebene Handlungsempfehlungen. Es braucht eine Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit in der Low-Vision-Versorgung raus aus den Silos, rein in die Vernetzung, auch über Fachgrenzen hinweg, wie hier bei der Tagung. Wir brauchen eine Entwicklung auch von Fortbildungs- und Schulungsangebote für Low-Vision-Versorgung für alle beteiligten Akteure. Und wir brauchen dringend eine Etablierung regionaler Netzwerke, weil wir haben vorher schon darüber gesprochen, Immobilität oder auch starke Belastung sozialer Netzwerke durch Fahrtätigkeiten. Das heißt, die regionale Versorgung, das regionale Angebot ist zentral. Auf der Versorgerebene wünschen wir uns das Adressieren der individuellen Informations- und Hilfsbedürfnisse von den Menschen mit AMD im Rahmen der Low-Vision-Versorgung, gilt natürlich genauso für die anderen Erkrankungen. Einbindung des engsten sozialen Umfeldes in diese Beratungstätigkeiten oder gesondert, also nicht immer sollte man es gemeinsam tun, das muss man auch getrennt sehen, aber man muss das soziale Netzwerk unbedingt mit adressieren. Wir brauchen alternative und vielleicht auch nicht stigmatisierende Hilfsangebote. Hier ist das Blickpunkt Auge zum Beispiel vielleicht ein Role Model. Genau, Erarbeitung von gemeinsamen Richtlinien, auch hier wieder über Fachgrenzen hinweg, meint es zur Low-Vision-Versorgung. Vielen herzlichen Dank.
Das war wieder viel Stoff. Mir hat gut gefallen, dass Frau Professor Holmberg in die richtige Richtung schaut. Denn eine solche Erkrankung bedeutet für den Patienten eben mehr als nur die medizinische Diagnose. Es ist ein komplexes, verstörendes Ereignis, besonders wenn es schnell geschieht, wie es bei mir der Fall war. Wer hat dich denn über die Folgen deiner Augenerkrankung aufgeklärt, Emanuel?
Es war nicht der Arzt. Und in vielem kann ich das nachvollziehen, was Professorin Holmberg da analysiert hat, dass man da sitzt, die Diagnose bekommt, in meinem Fall dann auch verbunden mit der Aussage, Prognose unklar, Therapie gibt's keine. Und damit, und das war nicht nur ein Arzt, wie sich viele vorstellen können, sondern mehrere Augenärzte und Professoren und Unikliniken und so weiter, die dann, wenn man da nicht mehr therapieren kann und die Diagnose gestellt hat und sich zur Prognose nicht mehr äußern kann, eigentlich ihren Job als erledigt ansehen. Und dann steht man da eben alleine und ist geschockt, weiß nicht, wie es weitergeht. Vielleicht kommen dann, je nachdem, in welchem Alter man ist, auch noch existenzielle Sorgen hinzu. Man weiß nicht, wie schnell dann das Augenlicht weggeht. Deswegen hat man auch Probleme, sich zu outen nach draußen. Natürlich intern schon. Manche vielleicht sogar auch ihrer eigenen Familie zunächst gegenüber zurückhaltend. weil man die Konsequenzen scheut oder vor ihnen Angst hat, sagen wir mal, und nach draußen sowieso. Und man ist dann schon ganz schön alleine. Und wenn dann noch hinzukommt, dass man mit dem Zugang zum Internet nicht so erfahren ist und gut ist, dann hat man eigentlich kaum Möglichkeiten, vernünftig an Informationen zu kommen. Das ist zunächst mal eine ganz schreckliche Situation, aber es gibt eben Hilfe.
Genau. Und da würde ich dann meine nächste Frage mal anschließen. Durch wen und wie konntest du denn mündiger werden? Also bei mir war es genau wie bei dir, nicht der Arzt, weil ich habe eine die Diagnose, die da lautet, Syndrom bekannt, Ursache unbekannt. Ich wusste überhaupt nicht, was das bedeutet, dass die nämlich aufhören, sozusagen etwas zu tun. Weil die sagen dann einfach, ja, wir können nichts tun. Sieh mal zu, wie du damit klarkommst, ne? Und da war es eben nicht der Arzt, der mich aus dem tiefen Tal geholt hat, sondern ich saß wie Kevin allein zu Hause, nur nicht ganz so spaßig, bei mir hier auf dem Sofa und habe sozusagen die 10 Tage dann miterlebt, wie langsam mein Augenlicht weg war. Und ja, das war alles andere als lustig. Jetzt kommen wir zur positiven Seite.
Genau.
Wer hat dich mündiger gemacht?
Also der Türöffner war ein Mitarbeiter der Sozialbehörde, der selbst blind war und der Menschen mit Behinderung beriet in Bezug auf die Arbeitsplatzsicherung. Und den habe ich aufgesucht. Und über den bin ich dann, damals war das war in Hamburg, zu dem dortigen Blinden- und Sehbehindertenverband gekommen, zu dem Low Vision Hilfsmittelzentrum in Hamburg. Aber es ist natürlich Großstadt und sowas, und davon war ja auch die Rede, im ländlichen Raum wird man sowas nicht unbedingt finden können. Und das war dann mein Einstieg in das Thema, mich damit intensiver zu beschäftigen, welche Möglichkeiten gibt es, welche Hilfsmittel sind für mich individuell richtig passen, mit denen ich gut zurechtkomme, welche nicht, weil das wissen wir ja, diese Bedürfnisse sind eben sehr individuell und müssen individuell angepasst werden. Und auf die Art und Weise bin ich dann eigentlich in dieses Netzwerk geraten, von Organisationen, die sich um Menschen mit Sehbehinderungen und blinde Menschen kümmern, beziehungsweise ihnen Rat und Tat geben. Und der zweite große Komplex, und da würde ich die Handlungsempfehlungen sogar ergänzen wollen, ist das ganze Thema Selbsthilfe, das hier auch zum Teil als regionales oder lokales Netzwerk bezeichnet wurde. Ich halte die Selbsthilfe für den entscheidenden Faktor, weil man, was bedeutet Selbsthilfe? Das sind eben regionale, lokale, in meiner Stadt, in meiner Bereich, Gruppen von ebenfalls Betroffenen, die schon Erfahrung gemacht haben. Natürlich meistens andere als ich selbst, aber mit denen man sich austauschen kann. Wo, sage ich mal, das Zögern, sich zu outen, natürlich die Schwelle ist einfach niedriger, weil man ja weiß, es handelt sich auch um Menschen, die ihr Päckchen da augentechnisch zu tragen haben und irgendwie damit umgehen. Manchmal kann man von denen auch lernen, man bekommt Tipps. Man findet häufig dann eben wirklich einen Bereich, in dem man sich aufgehoben fühlt und in vielen Fällen, das Blindenverband oder über den Blindenverband, Stichwort Blindpunktauge, oder wir zum Beispiel NCARS bei den Blindgängern bieten auch mit zertifizierten Hilfsmittelberatern individuelle Einzelberatungen im Hinblick auf Hilfsmittel an, die eben kostenlos ist. Und ich glaube, dass diese Art von Aktivitäten lokal, die müssen einfach mehr, noch stärker, gefördert werden.
Also bei mir war es auch so, Bei mir war es quasi mit der Entlassung aus der Klinik. Ich war auch extra in der Augenklinik. War dann irgendwie klar, okay, da ist nichts zu machen. Und es war dann letztendlich meine eigene Initiative, muss ich mal sagen. Es gab niemand, der mich an die Hand genommen hat. Und da, finde ich, sitzt sozusagen die Krux Nummer eins. Es war dann sozusagen eigene Initiative, dass ich den Blindenverband, also bei uns heißt der ABSV, Allgemeiner Blinden- und Sehbehindertenverband, aufgesucht habe, dass ich mir selbst ein Peer-Counseling besorgt habe von einer jungen Frau, die blind war und die dann so eine Sachen gesagt hat wie, du bist jetzt 2 Jahre lang außer Gefecht gesetzt, du musst dich erst wieder neu zusammensetzen, du hast ein zweites Leben. Und ich habe gedacht, oh, 2 Jahre, wenn ich 2 Wochen durchhalte, bin ich gut, ja. Aber sie hat das so gut rübergebracht, dass ich verstanden habe, nach einer Weile, die Frau weiß, wovon sie spricht, ja. Und da fühlte ich mich auch sicher. Und jetzt noch, nachdem wir so viel Lob auf die Selbsthilfe ausgesprochen haben, nochmal 2 Punkte, die bei mir interessant waren. Das eine war, ich habe mich aufgemacht zu einem Zentrum in Tübingen. Und dort gibt es eine Augenmedizin, wie ich sie mir eigentlich gewünscht hätte. Du kommst da rein, da kommt erstmal 1 Stunde lang eine Orthoptistin, die sich mit dir befasst. Vorher gibt es Messungen, die du eben beim normalen Arzt auch hast. Danach kommt eine ärztliche Besprechung, dann wird das Ganze nochmal durchgegangen, dann gehst du nochmal. Du bist da einen halben Tag vor Ort und du hast das Gefühl, die kümmern sich um dich, die haben richtig gute Ausrüstung und die können dir Sachen zeigen. Ja, nach 2,5 Monaten konnte ich plötzlich erstmal wieder lesen. Das war für mich wie eine Befreiung, ja, dass noch was geht, ja. Also Orthoptistin, Team in Tübingen, also sozusagen das was Vernetzung von Fähigkeiten. Ja, und dann eine Reha-Trainerin für O&M, also die mir mit mir dann das Langstock-Training gemacht hat, die mich auch in vielen anderen Dingen unterstützt hat. Die gesagt hat, guck mal dahin, guck mal dorthin. Also es gibt auch Professionelle, die gute Hilfe anbieten, würde ich damit sagen.
Ja, es gibt auch noch andere Systeme. Ist vielleicht auch noch mal ein wichtiger Hinweis hier auf die deutsche Situation. Ich habe eine Zeit lang in England gelebt und als ich dort registriert war als praktisch Blinder,
Ja.
sind die Leute auf mich zugekommen. Zum Beispiel dann eines Tages klingelte das Telefon, bekam ich eine E-Mail von dem lokalen O&M-Trainer. Und der mir sagte, Sie haben jetzt Anspruch auf so und so viele Stunden meines
Ja.
Trainings.
Ja.
Und mit dem habe ich dann O&M-Training gemacht. Also ich musste nicht erst mich darum kümmern, Anträge bei der Krankenkasse stellen, ja, bis ich da irgendwelche Termine bekam. Nein, und das in einem System, das bestimmt nicht so sozial ausgerichtet ist wie unseres. Und diese Art von auf die Registrierten, davon muss man dann zwar abhängig machen, auf die aktiv zugehen, das würde ich auch in den geforderten Handlungsempfehlungen wirklich noch ergänzen wollen. Da sind wir noch, ist das System zu selbstbezogen. Und wie man das organisiert, okay, das ist eine andere Frage, andere Diskussion, aber das würde ich mir also auch wirklich wünschen, dass diese Haltung, dass man die Leute halt wirklich auf sie zugehen muss und dass man und ihnen damit den Zugang erleichtert eben zu den ganzen Hilfen, die durchaus existieren.
Du hast den Begriff schon eingeführt, die Handlungsempfehlungen von Frau Professor Holmberg. Siehst du denn die Handlungsempfehlungen, die sie ausspricht?
Ja, also allgemein kann ich das nur unterstützen, weil es adressiert die Themen, die wir jetzt individuell auch als Probleme schon illustriert haben. In manchen Dingen würde ich sogar dann eben noch weitergehen, zu sagen, das System muss wirklich so, es geht ja bei den Ärzten los, da hat es auch was mit Ausbildung zu tun und auch dem Selbstverständnis und der Abgrenzung. Zu dann auch den Optikern, die ja auch eben zum Teil Hilfsmittel kompetent sind oder sich gemacht haben, die man halt erfinden muss. Und bis hin zu, und das Thema sehe ich eben auch sehr stark, auch wenn ich selbst immer in Großstadtbereichen gelebt habe, ist das Thema der Versorgung im ländlichen Bereich. Und die Notwendigkeit da, so habe ich, verstehe ich das gegebenenfalls auch, kreative oder unkonventionelle Wege zu gehen, bis hin zu Supermärkten. Ja. Was ja die Überlegung ist, lokal stationär Angebote zu machen, die aber eben auch finanzierbar und organisierbar sind. Und ich könnte mir vorstellen, ohne dass ich die Erfahrung selbst habe machen müssen, dass eben in der Beziehung das Leben auf dem Lande als Augenpatient extrem schwierig ist, noch zur Zeit. Und weil eben und hinzu kommt dann bei älteren Menschen, die nicht nur durch die Augen, sondern auch möglicherweise generell die Mobilitätsprobleme. Man dann sagt, also ja, klar, Tübingen ist toll, Zentrum. Aber wie komme ich da hin, wenn ich nicht mehr Auto fahren kann und vielleicht auch unsicher bin, wie funktioniert das mit der Bahn und so weiter. Und bei solchen Fragen, da komme ich dann auch immer wieder auf die Selbsthilfe zurück, da können eben ebenfalls Betroffene einem wirklich gute Tipps geben, einen auch an die Hand nehmen und einem den Zugang zu solchen Dingen erleichtern.
Einmal eine Forderung war ja noch, dass man Reha gerne hätte. Das hätte ich auch gern gehabt. Ich finde, das ist eine, also wenn man es sieht, ist es eine schreiende Ungerechtigkeit, finde ich, dass jemand, der irgendwie eine neue Hüfte kriegt oder so, dann eben genau die Reha kriegt. Und wenn du plötzlich dein Augenlicht verlierst, da spricht überhaupt keiner von Reha. Was ich
Ja,
allerdings ein
ja.
bisschen kritisch sehe, ist, wenn die Reha so wie in Masserberg weit weg ist, also der Masserberg ist, ich glaube, in Thüringen oder in Sachsen, ich weiß nicht genau, aber es ist
Oder
jedenfalls
hier
auf
in
dem Land,
Düren in Nordrhein-Westfalen, ja.
er ist ganz weit, also jedenfalls für mich ganz weit weg auf dem Land, und das wird mir dann zu einem Zeitpunkt angeboten, wo ich mir auch nicht mal alleine vor die Tür traue. Ja,
Ja.
also das passt
Ja.
noch nicht richtig zusammen. Ja.
Und das gilt natürlich insbesondere für ältere Menschen, weil ich glaube, es gibt im Rahmen der Wiedereingliederungshilfen und Unterstützung, gibt es ja durchaus einiges. Eben auch diese Zentren, in denen man auch untergebracht werden kann und die Chance zu einer alternativen Berufsausbildung bekommt und so weiter. Und das schließt ja auch insofern gewisse Reha mit ein, als natürlich der Umgang mit entsprechenden Hilfsmitteln und der Einsatz entsprechender Hilfsmittel für bestimmte Berufsfelder dann natürlich auch trainiert wird. Aber davon sind natürlich Rentner und Pensionäre zunächst mal ausgeschlossen, ja, weil die keiner beruflichen Rehabilitation mehr unterliegen. Und da muss und aber sie brauchen Rehabilitation fürs Leben. Deswegen würde ich das auch ganz, ganz dick unterstreichen.
Ja, und außerdem glaube ich, wenn du mehr Gesundheitskompetenz hast, also mehr Wissen und Kenntnisse über deine Krankheit und wie du damit umgehst, kannst du dich auch besser selber managen. Das heißt ja, letztendlich spart das System ja auch dabei. Ja? Also nicht nur, dass es für mich besser ist als Individuum, sondern auch das System spart auch dabei, wenn ich jetzt in der Lage bin, allein irgendwie durch die Welt zu marschieren, ja, und eben nicht irgendwo in der Ecke hocke und andauernd irgendwie ja beim System anklopfe und sage, ich brauche dies, ich brauche das, ich brauche jenes, ja.
Ja, also das gilt natürlich auch für uns Augenpatienten, dass es allen natürlich umso besser geht, je mehr Eigeninitiative und Eigenverantwortung man auch in dieser Situation übernimmt. Aber ich erkenne an, dass viele Menschen, und wenn ich mich gerade selbst eben, wie schon getan, in dem Moment der Diagnose, des Schocks, der Trauer, der Ablehnung, wie auch immer, zurückerinnere, dann wird man das eben von vielen Menschen nicht unbedingt erwarten können, dass sie dann auch noch daraus Aktivität entwickeln und Energie bekommen, um sich darum zu kümmern. Natürlich, ich habe meine Kompetenz so letztlich erreicht und bin dann auch in der Selbsthilfe aktiv geworden, also als Macher. Aber das ist halt nicht jedem gegeben, ne? Aber natürlich, ja, der Appell, man kann sich kümmern. Es gibt natürlich im Internet unglaublich viele Informationen, damit aber auch den Zugang zu auch überregionaler Information. Gerade ja, es gibt eben diese Zentren in Bezug auf die Augenforschung in Tübingen oder andere auch oder sogar international, europäisch. Also da gibt es sehr viel. Aber wir müssen uns eben auch schauen, wie ist der Zugang zu diesen Informationen. Und das wurde eben auch thematisiert von.
Und ich glaube, dass bei allem Respekt für, und ich nutze das Internet sehr viel, für das Medium Internet, ich glaube, am Anfang braucht es einen Menschen, der dich irgendwie bei der Hand nimmt, entweder ja, jemand aus der Selbsthilfe hat mir schon erzählt, oder irgendein Sozialarbeiter, der eben Kompetenz hat und der dich dann an dieses System andockt. Ne? Und vor allen Dingen, weil du ja diese Silos hast, du hast das Silo Krankenkasse, du hast das Silo sozusagen Sozialamt, du stellst deinen Ausweis an, also Antrag auf deinen Ausweis und manche Systeme haben dann unterschiedliche Logik und dann denkst du dir, oh Gott, nee, komm, hör auf, ja. Will ich nicht. Was ich auch noch wichtig fand, ist die mehrfache Vermittlung, weil tatsächlich das so ist, dass bei mir das jedenfalls so war, dass man langsam auftaucht aus diesem Tal und man immer mehr bereit ist, was aufzunehmen. Und deswegen muss Informationen wiederholt werden, weil sich mein Status ändert. Also, Entschuldigung, ich bin halt wirklich dann in einem anderen Zustand, ja. Und ich gerate, um deinen Begriff von der Mündigkeit nochmal aufzunehmen, ich werde eben mündiger oder selbstbestimmter oder eigeninitiativer, je mehr ich weiß. Aber ich muss dazu erstmal dahin kommen. Ja.
Genau. Aber ja, dann bekomme ich natürlich auch deutlich mehr aus dem nach wie vor unzureichenden, aber ja durchaus auch zum Teil vorhandenen System dann eben raus. Aktiver und selbstbewusster ich auch, und das geht ja beim Arzt los, dass ich mich dann traue, dem Fragen zu stellen und den zu fordern. Also ich kann mich noch gut erinnern, fragt mich meine Augenärztin am Ende, nachdem sie auch so, sieht da alles fürchterlich aus und wie auch immer, und Therapie wissen Sie ja, gibt es keine und so weiter. Und dann fragte sie mich, und Herr Stadler, was kann ich denn sonst noch für Sie tun? Und dann habe ich zurückgefragt, müsste eigentlich nicht ich diese Frage an Sie stellen? Ja, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Die Dame war sehr betroffen und hat den Punkt verstanden. Das sollte man sich lernen zu trauen.
Ja, klar.
Und dann hat man die Chance, eben auch deutlich mehr Hilfe zu bekommen und Hilfe, mit der man auch selbst was anfangen kann. Denn wir haben ja alle die Erfahrung gemacht, dass was für den einen funktioniert, funktioniert für den anderen nicht unbedingt in gleicher Weise.
Eine zweite Sache, die ich auch gut fand, war, dass die Vernetzung gefordert wird. Und für mich würde das heißen, Vernetzung heißt, wir müssen es um den Patienten, um die Person, um mich, um mal ganz konkret zu sagen, es soll sich um mich drehen und nicht, wie komme ich durch verschiedene Systeme durch, sondern eigentlich sollte das Ganze um mich herum gebaut sein. Ja.
Kann ich
Und
nur.
das funktioniert irgendwie überhaupt nicht, ja.
Da sind wir noch sehr systemselbstbezogen.
Ja.
Und diese Art von Kundenorientierung. Ja, gut, in der Verwaltung, im Bürgerservice, glaube ich, sind in den letzten Jahrzehnten in Deutschland schon große Fortschritte erreicht worden. Aber es ist eben diese Umstellung vom Antragsteller zum Kunden eben, ne? Und in vielen Bereichen gilt man halt auch noch als Antragsteller und nicht als jemand, um den man sich in irgendeiner Form aktiv kümmern müsste oder dem man Leistungen entsprechend anbietet. Also ich glaube, da ist zum Beispiel auch bei den gesetzlichen Krankenkassen großer Nachholbedarf.
Ja. Was mich jetzt wirklich beeindruckt hat, war, dass du von England erzählt hast, dass die sozusagen aufsuchend waren. Also, dass sie dich angerufen haben. Das ist hier in der ganzen Zeit nicht passiert. Nicht einmal. Wenn ich nicht losgelaufen wäre, wäre nichts passiert. Nada.
Genau.
Ein anregender Vortrag von Frau Professor Holmberg. Ich hoffe, nicht nur für uns beide, wie ihr mitbekommen habt, sind wir doch ein bisschen ins Reden gekommen. Dir, lieber Emanuel, wie immer, herzlichen Dank für dein Mittun. Es ist mir immer ein Vergnügen, mit dir zusammenzuarbeiten.
Ja, danke. Ja, mir auch. Wir haben viel Spaß gemacht, ja.
Ja. Und bitte alle noch dranbleiben. Es folgt noch die Hausmeisterei, unter anderem mit einem neuen Rätsel. Aus der Hausmeisterei gibt es Folgendes zu berichten. Unser Geräuschrätsel war wohl eher leicht. Schon 30 Minuten nach Veröffentlichung des Podcasts hatten wir eine richtige Antwort und diese lautete das Klicken einer Blindenampel. Der begehrte Sehen im Alter Thermobecher geht an Norma in Hannover. Herzlichen Glückwunsch nach Niedersachsen. Ja, und jetzt kommt eine neue Chance für alle, die auch einen Thermobecher gewinnen wollen. Hier kommt das neue Geräusch. Ein Tipp gebe ich dem Geräusch noch mit auf den Weg. Man hört es in dieser Zeit des Jahres häufiger als sonst. Wenn Sie sich das nächste Mal um diesen Thermobecher bewerben wollen, beziehungsweise ihn gewinnen wollen, dann schreiben Sie uns bitte Ihre Lösung an podcast@sehenimalter.org, alles klein und zusammen. Da können auch alle Anregungen und positive, negative Kritik hingehen. Und natürlich freuen wir uns weiterhin über jede persönliche Empfehlung, jedes Like und jedes Abo. Wir vom Team Übers Ohr, dem Podcast zum Sehen im Alter, danken allen Hörerinnen und Hörern für ihre Treue im ablaufenden Jahr. Wir bitten Sie, dass Sie uns weiterhin treu bleiben. Wir beide, die Sie uns hören, Emanuel und mich, wünschen Ihnen ein friedvolles und frohes Weihnachtsfest sowie einen glücklichen Jahreswechsel. Bleiben Sie uns 2025 weiterhin gewogen. Bleiben Sie gesund für 2025, bis es im Januar wieder heißt, herzlich willkommen zu Übers Ohr, dem Podcast zum Sehen im Alter.
Ja, auch von mir frohe Festtage und einen schönen Start in das neue Jahr.